ARD.
Caroline Wahl ist ein ganz großes deutsches Literaturtalent.
Die Geschichte war mir ein bisschen vorhersehbar. Das kannst du doch vielleicht ein bisschen besser.
Entschuldige, kann ich vorher mal kurz fragen, wie viel dieser Whisky gekostet hat?
1,95 Euro.
Ja.
Eat, Read, Sleep.
Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal eine Folge mit Wahlgesängen anfange.
Ich auch nicht, nein.
Oder zu ESO hätte ich immer und jedem gesagt, aber das war jetzt hier keine Meditations-CD, bei der Wahlgesänge mit Panflöte unterlegt werden, sondern das waren echte Buckelwale. Und so muss diese Folge beginnen, denn wir haben sie in Stralsund im Ozeaneum aufgenommen.
Und zwar ganz passend im Saal der Meeresriesen. Über uns schwebten also riesige Wale, hatten schon ein bisschen Angst, da vielleicht einer runterfällt. Und es war alles irgendwie blau. Man fühlte sich so, als wären wir unter Wasser gewesen.
Ganz tolle Stimmung. Wir sind Katharina Marenholz
und Jan Ehlert.
Und wir beglücken euch alle 14 Tage mit einer neuen Ladung Buchtipps. Abonniert uns also unbedingt in der ARD Audiothek und verpasst dann keine Folge.
Und wenn ihr jetzt zuhört, dann verpasst ihr schon mal auf keinen Fall diese Folge. Und das ist gut, denn das ist eine ganz besondere Folge. Erstens haben wir in Stralsund unsere Eat, Read, Sleep Sommertour begonnen. Und das ist ganz schön aufregend für uns. 7 Städte in 8 Tagen und Eat, Read, Sleep Fans in ganz Deutschland treffen.
Genau. Und zweitens ist diese Folge unsere Meeresfolge zum Tag der Ozeane 2024. Jan, lass uns noch mal hören, was Wale dazu vielleicht singen. Verstehst du irgendwas?
Klingt nach einem modernen Gedicht, glaube ich.
Ich glaube, Sie sind absolut einverstanden mit unseren Buchtipps. Dazu, apropos Buchtipp, ein schneller Buchtipp. Hier schon mal vorweg, Die Sprache der Wale von Tom Mustill. Das ist so ein britischer Naturfilmer, der hatte mal bei seiner Arbeit einen Unfall mit einem Wal und hat sich danach intensiv mit den Tieren beschäftigt, so wie ich im Vorfeld dieser Folge übrigens. Und daraus ist ein sehr interessantes Sachbuch geworden. Tatsächlich sagt er, vielleicht ist es demnächst möglich, mit KI die Wahlgesänge zu entschlüsseln. Und vor allem bei Pottwalen ist man damit schon sehr weit gekommen. Die singen übrigens nicht so schön wie Buckelwale, habe ich auch rausgefunden, sondern die verständigen sich so mit Klicklauten. Hör mal.
Klingt eher so ein bisschen wie so ein U-Boot-Sonar oder ähnliches.
Mehr dazu, wie gesagt, im Buch Die Sprache der Wale von Tom Mustill. Alle Infos dazu in unseren Shownotes. Da findet ihr auch alle Bücher, die wir in dieser Meeresfolge vorstellen. Und, kleiner Teaser, es wird gleich noch häufiger, und zwar literarisch, von Walen die Rede sein.
Und zwar den unterschiedlichsten Walen, die ihr euch vorstellen könnt. Jetzt nehmen wir euch aber mit ins Ozeaneum Stralsund, in den Saal der Meeresriesen. Und natürlich hatten wir auch da etwas zu essen dabei, denn es gibt keine Podcast-Folge ohne das Essen, ohne ein Eat.
Die literarische Vorspeise.
Die literarische Vorspeise führt uns diesmal an einen Ort, an dem man, glaube ich, kann man sagen, wirklich am Meer wohnt. Und ich gebe mal dazu einen kleinen musikalischen Hinweis. Na, wo sind wir wohl? In Schottland. Genauer gesagt sind wir auf den Äußeren Hebriden und dort lebt Conjoch MacLeod. Zumindest zur Hälfte des Jahres lebt er dort in einer Hütte, die nur 30 Quadratmeter groß ist, kein fließendes Wasser hat, keinen Strom und nur mit einem Kanu zu erreichen. Also das ist mal wirklich ein Meereswohnort. Und Conjoch MacLeod sieht auch aus, wie man sich einen echten Schotten vorstellt. Wilder Bart, Wollpullover, Kilt. Alle, die uns jetzt hören, können das Foto natürlich nicht sehen. Aber man kann ihn leicht finden, wenn man ihn googelt. Conjoch MacLeod ist nämlich ein TikTok-Star und bekannt als Hebridean Baker.
Farge, welcome to Scotland. In the Hebridean Baker Kitchen today, we're making the most Scottish of all Scottish desserts. Cranachan. I'm the Hebridean Baker. Let's make carrot and marmalade buns, Dundee cake, lemonade scones, Empire biscuits, roasted cauliflower soup. Let's make Scottish shortbread,
So klingen seine Videos auf Social Media. Er steht dann tatsächlich in der Küche und zeigt, wie man schottische Gerichte zubereitet und vor allem eben backt. Er hat schon 2 Kochbücher veröffentlicht und 1 ist auch auf Deutsch erschienen. Das habe ich hier heute mitgebracht. The Hebridean Baker. In diesem Kochbuch gibt es viele schottische Gerichte und viele Geschichten auch über diese Inseln. Und ein ganzes Kapitel ist über Hafer. Mir war gar nicht so klar, dass Hafer offensichtlich ein Grundnahrungsmittel in Schottland ist. Und deswegen habe ich mich jetzt hier nicht für irgendwas Fischiges entschieden, auch nicht für Haggis, sondern für Hafer-Schokokekse. Sie stehen hier schon für dich bereit und wir haben auch fürs Publikum Hafer-Schokokekse dabei. Die werden jetzt verteilt, gehen rum, jeder darf sich einen nehmen und mal probieren, wie so ein schottischer Hafer-Schokokeks schmeckt. Jan legt los.
Ja, er sieht, also wenn du jetzt gesagt hättest, es ist ein Krabbenchip, hätte ich das auch geglaubt.
Was?
Ja, von der Farbe und von der Konsistenz.
Krabbenchips sind ganz weiß.
Vielleicht eine hybridische Krabbe. Aber es sieht rund aus, ein kleiner Keks.
Du hast zum Glück was zu trinken, es könnte ein bisschen trocken werden.
Probier es mal.
Probier mal.
Trocken hast du ein bisschen recht, aber... Aber sehr lecker, sehr gesund vor allem.
Das Gute ist, die sind wahnsinnig einfach herzustellen. Und wir hören mal kurz von Conjoch MacLeod selbst, wie das geht.
In the Hebridean Baker Kitchen today, my chocolate chip oatcakes. Combine the flour, salt, oats.
Also Mehl, Salz, Haferflocken und Zucker mischen, Butter in heißem Wasser auflösen, alles verrühren, kühlen, Schokostücke unterrühren.
Roll out the dough.
Dann den Teig ausrollen, runde Kekse ausstechen, backen.
Bake in the oven.
Hat er gesagt, so roll out the door, roll aus der Tür?
Roll aus dem Teig.
Okay, gut.
Dough. So, nun, was trinken wir dazu, Jan? Natürlich eigentlich kein Wasser, ne?
Eigentlich kein Wasser. Und weil ich ja befürchtete, dass wir Fisch kriegen, habe ich was zum Nachspülen mitgebracht, was wunderbar dazu passt. Du hast ja auch gesagt, bring etwas in die Richtung mit. Nämlich... eine kleine Flasche Whisky.
Zieht Jan einfach mal ebenso aus seiner Jackett-Innentasche. Das lässt tief blicken, Jan.
Ich gieße den mal großzügig ein.
Nee, nicht großzügig. Ich kann nicht so viel davon trinken. Ich bin schon im Hustenanfall. Aber es muss einfach sein. In Schottland, wir brauchen einfach einen Schluck Whisky. Das reicht. Wo gießt du dir ein?
Hier haben wir leider keine leeren Gläser mehr. Nimm du mal das. Ich trinke so lange ein bisschen Wasser.
Du trinkst aus der Flasche. Komm. Du trinkst aus der Flasche. So, Moment, weiß jemand, was Prost auf Schottisch heißt? Oder besser gesagt auf Gälisch? Slanchevar. So habe ich mich zumindest informiert, dass es ausgesprochen wird. Es wird absolut anders geschrieben.
Ich glaube dir das einfach.
Slanchevar.
Slanchevars. Roll out the dough. Ja.
Was denn? Ist nicht gut?
Doch, ist sehr lecker.
Ist ein guter Whisky? Captain Flint. I don't know.
Es passt ja zum Meer.
Aber es ist nicht so scharf, wie ich befürchtet habe. Schönes Kochbuch, The Hebridean Baker von Conjoch MacLeod, den man natürlich auch völlig anders schreibt, als ich das jetzt hier gerade formvollendet ausgesprochen habe. Am besten guckt ihr zu Hause in den Shownotes, wie man das schreibt. Ist erschienen bei BTB, kostet 28 Euro. Und ich kann nur empfehlen, sich mal diese Videos auf TikTok anzugucken. Die sind wirklich zum Niederknien, wie der spricht. Ich könnte es ewig hören.
Falche, welcome to Scotland.
Normalerweise, das wisst ihr, wenn ihr den Podcast kennt, losen wir immer aus, welches Buch wir für die Bestseller-Challenge, die jetzt dran ist, lesen. Diesmal ist das etwas anders, denn bei einer Folge, die sich so sehr ums Meer dreht, haben wir gedacht, wir möchten jetzt auch einen Bestseller haben, der sich auch mit dem Meer beschäftigt. Dazu passt also nicht an dieser Stelle noch mehr Drachen- und Elfensex oder Horror-Thriller oder der 7. Band einer Krimireihe, sondern etwas, was wirklich zu diesem Abend passt. Und zum Glück mussten wir gar nicht so lange suchen, denn es gibt ein Buch auf der Bestsellerliste, das gerade ganz stark durchstartet und auf das viele von euch, auch von uns, mit Vorfreude schon gewartet haben.
Die Bestseller-Challenge.
Windstärke 17 von Caroline Wahl. Wer hat es schon gelesen? Ja, doch schon einige.
Aber gar nicht so viel. Ich hätte fast gedacht, dass es mehr sind. Weil es ja mehr oder weniger hier um die Ecke spielt.
Ja, richtig. Caroline Wahl, das ist die Autorin von 22 Bahnen. Das haben wir beide auch schon besprochen. Und das war die Geschichte von Tilda, einer jungen Studentin, die vor dem Sprung ins Leben stand. Folge 88 war das, wo wir drüber gesprochen haben. Aber da ist noch ihre kleine Schwester, Ida. Und die möchte Tilda nicht mit ihrer alkoholkranken Mutter alleine lassen. Damals, Katharina, als wir es vorgestellt haben, hast du gesagt... 22 Bahnen, das ist mein Sommerbuch des Jahres. Jetzt gibt es also die Fortsetzung, Windstärke 17. Und da wird Idas Geschichte erzählt. Und zwar nachdem Tilda dann schließlich doch gegangen ist zum Studium. Und Ida war es, die blieb. Ida war es, die eines Tages ihre Mutter tot im Bett vorfand und dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Zu Tilda will sie auch nicht gehen, das Haus muss sie verlassen. Also fährt sie mit dem Zug bis nach Stralsund und von dort weiter bis nach Rügen. Ohne Plan und ohne Ziel, Hauptsache ans Meer. Und schon bald ist sie am Meer, taucht ein ins Meer. Bald trifft sie dort auch Menschen, die nicht viel mit ihr sprechen. Das macht man auf Rügen nicht so sehr, aber ihr ein Gefühl von Heimat geben. Katharina, wie weit bist du mit Ida mitgegangen? Ist das dein Sommerbuch des Jahres 2024?
Ich überlege ehrlich gesagt noch ein bisschen. Ich hatte wahnsinnig hohe Erwartungen nach diesem ersten Buch und frage mich dann, nachdem ich es gelesen habe und nicht so komplett begeistert war wie von dem ersten, habe ich mich dann gefragt, bin ich da vielleicht ein bisschen zu kritisch rangegangen? Das passiert ja manchmal, ne? Mir fehlte die Leichtigkeit des ersten Buches manchmal in dem Buch und einiges fand ich ein bisschen konstruiert. Aber insgesamt muss ich sagen, das ist Meckern auf hohem Niveau. Ich habe sehr viele Szenen auch wirklich gefeiert. Also zum Beispiel dieser Spieleabend mit Marianne und Leif und Ida. Das ist zu lang, um das jetzt hier vorzulesen. Aber ich musste wirklich laut lachen, wie sie ein Spiel nach dem anderen spielen. Und Ida will unbedingt gewinnen. Und am Ende schmeißt sie, glaube ich, Scrabbleboard durch den ganzen Raum. Und es ist so witzig geschrieben. Und ich bleibe dabei. Caroline Wahl ist ein ganz großes deutsches Literaturtalent und ich bin sehr gespannt, was wir von der noch alles lesen. Die hat einen ganz eigenen Stil, wie auch schon in 22 Bahnen. Wie fandst du es denn? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie du 22 Bahnen fandest. Ich glaube, du hast mal angedeutet, dass du es nicht so toll fandest.
Nee, es war nicht mein Sommerbuch. Also es gab Bücher, die ich besser fand, aber es war ein Buch, was mich sehr gut unterhalten hat und was eine sehr nachvollziehbare Geschichte erzählt, was mir nicht so konstruiert vorkam und was trotz des schweren Themas, trotz der alkoholkranken Mutter, trotz der kleinen Schwester, wo Tilda versucht, sie stark zu machen, versucht, sie aufs Leben vorzubereiten, wenn sie irgendwann weg ist, trotzdem diese Leichtigkeit behalten hat. Und hier, das hast du ja gesagt, hier ist diese Leichtigkeit gar nicht da. Wie soll sie es auch sein? Wir sind ja in Idas Kopf und während Tilda immer noch die Möglichkeit hatte, ins Schwimmbad zu gehen, sich verliebte, ihren Job hatte, die Uni, hat Ida ja erstmal gar nichts. Sie hat nicht mal mehr die Mutter, sie hat nicht mal mehr das Haus. Zur Schwester will sie nicht. Da ist diese Faust im Magen, die Wut. Und das ist eine ganz andere Stimmung, in die wir eintauchen.
Ja,
da musste ich mich erstmal orientieren, um in diese Stimmung reinzukommen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich mochte auch die Atmosphäre auf der Insel, auf Rügen, wenn sie dann eben doch immer schwimmen geht und sich diesen Elementen aussetzt. Das fand ich unglaublich toll beschrieben. Die Geschichte war mir ein bisschen vorhersehbar. Also ich dachte, es ist so eine typische Enemies to Lovers. Sie trifft natürlich auf der Insel einen Menschen, den sie erstmal nicht so sympathisch findet. Natürlich kommen die zusammen. Das ist relativ schnell absehbar. Dann heißt er auch noch live, also live zurück ins Leben zu kommen.
Aber mit EI.
Aber mit EI. Ja, wir sind ja auch auf Rügen und nicht auf den Hybriden. Das schon. Aber da dachte ich, ach Mensch, das kannst du doch vielleicht ein bisschen besser. Trotzdem bin ich mitgegangen und dann kam an einer bestimmten Stelle seitenweise Google-Recherchen, Wikipedia-Einträge.
Das können wir jetzt nicht verraten.
Wir verraten nicht, worum es geht, aber Ida recherchiert etwas im Netz und wir lesen wirklich seitenweise, was sie dort liest. 1:1, nicht literarisch umgebaut und en Detail. Da dachte ich auch, vielleicht muss sie jetzt einfach fertig werden und braucht noch 20 Seiten. Also sagen wir mal
das
so.
Das glaube ich
habe,
nicht.
Ich habe es gerne gelesen, aber mit Abzügen in der B-Note. Ich fand 22 Bahnen besser.
Ja, da können wir uns, glaube ich, sogar drauf einigen. Vorhersehbar weiß ich gar nicht, ob das so vorhersehbar war, wie es dann ausgeht. Es ist schon, man kann es schon nicht runterbrechen auf Enemies to Lovers, was ja so ein Young Adult Trope ist. Das ist schon ein bisschen fies jetzt, Jan. Aber also sie kommt halt alleine nach Rügen, auf die Insel Rügen. Wie sagt man das? Nach Rügen? Auf die Insel Rügen. Und dann ist aber da gleich Marianne. Da ist halt gleich jemand, der sie auffängt. Und dann ist gleich ein attraktiver Surfer da. Und bei Marianne liegt auch gleich ein weicher Niki-Anzug bereit und so. Das fand ich auch erstmal so ein bisschen konstruiert. Aber andererseits, sie will ja auch ein bisschen was Märchenhaftes schreiben, ne? Also ich glaube, das ist in Teilen eben auch so beabsichtigt. Und das ist ja dann auch wiederum wohltuend, das zu lesen. Also ich war, wie gesagt, so ein bisschen zwiegespalten mit dem Buch. Aber dann war ich bei einer Lesung mit Caroline Wahl in Hamburg. War jemand mal bei einer Lesung von Caroline Wahl? Ah, hier vorne? Nein, so 4, 5 Leute. Ich kann nur sagen, wenn man die Gelegenheit hat, zu einer Lesung mit Caroline Wahl zu gehen, auf jeden Fall hingehen. Die hat eine ganz besondere Präsenz, einen ganz besonderen Humor. Und wenn sie aus ihrem Buch vorliest, ist das auch ganz Ich sag mal überraschend, ich habe eine Passage mitgebracht, eine Szene im Zug, als sie, wie gesagt, nach Stralsund fährt und neben ihr sitzt eine Mutter mit ihrer Tochter Lia und Ida beobachtet so ein bisschen, was sie machen und dann fängt halt die Mutter an, einen Rucksack auszupacken. Und diese kleine Passage habe ich mal mitgebracht. Hört mal zu, wie Caroline Wahl liest und lasst euch mal drauf ein.
Lia und ich schauen zu der Mutter, die den Rucksack moderierend auspackt, als wäre es eine Performance. Wir haben hier mehrere Programmpunkte. Du darfst immer nur eine Sache machen. Teil es dir gut auf. Die Mutter packt eine Metallbrotbox aus und legt sie auf den Tisch. Du kannst essen. Die Mutter packt eine Zeitschrift aus und legt sie auf den Tisch. Die Geolino anschauen. Die Mutter packt ein Tablet aus. Eine Folge Benjamin Blümchen schauen. Die Mutter packt ein Buch aus, eins von dieser Inselreihe, Little People, Big Dreams, Frida Kahlo, damit die Kinder früh lernen, Big Dreams zu entwickeln und entweder kleine Einsteins, Lindgrens oder Kahlos werden. So ein Scheiß, denke ich.
Man hört auch, wie sie selber so lacht, wenn sie ihre Sachen vorliest. Ich finde das so niedlich. Als sie angefangen hat zu lesen, dachte ich so, oh mein Gott, wie schlecht liest die bitte. Und dann, nach einer Weile, fand ich es irgendwie komplett grandios, weil es so zu dem Buch passt und zu ihr passt. Und es war wirklich eine richtige Performance, war ja, richtig toll.
Sie hat wirklich diese ganz eigene Sprache, finde ich, wenn man es liest. Eine, die, wo, glaube ich, man relativ schnell erkennt, wenn man das erste Buch gelesen hat, oh, das ist wieder ein Caroline-Wahl-Buch. Tilda hat früher auch immer Hühnersuppe gemacht, wenn ich krank war. Ich, Doppelpunkt, Tilda hat früher auch immer Hühnersuppe gemacht, wenn ich krank war. Also dieses Aufgreifen von Gedanken oder das kurze norddeutsche Hin und Her. Marianne, Doppelpunkt, isst du Fleisch? Ich, Doppelpunkt, ja. Marianne, Doppelpunkt, irgendwelche Allergien? Ich, Doppelpunkt, nein. Also man merkt, da ist nichts gekünstelt, nichts poetisiert. So sprechen Menschen wahrscheinlich wirklich, zumindest im Norden.
Ja, das stimmt tatsächlich. Das sind schon sehr realitätsnahe Dialoge. Mir hat das auch total gefallen und es hat mich noch nicht mal gestört, dass es keine Satzzeichen bei der wörtlichen Rede gab, sondern immer nur Doppelpunkt wie in so einem Theaterstück. Ja, habe ich mich ganz weit aus meiner Komfortzone gewagt. Wir haben ja auch eine Leserunde bei Instagram dazu gemacht. Also der Eat, Read, Sleep Fanclub hat eine gemacht und da waren tatsächlich alle bis auf, ich habe da ganz wenig kritische Stimmen und überhaupt im Netz, alle sind komplett hin und weg. Sue hat zum Beispiel geschrieben, der Schreibstil ist uneitel und unangestrengt. Wie macht sie das, dass sie so unmittelbar berührt, ohne kitschig, oberflächlich und pathetisch zu werden? Mimi fand es besser als 22 Bahnen, viel besser sogar. Und Vio und Conny haben beide geschrieben und auch noch ein paar andere, dass sie den Umgang mit Trauer sehr authentisch dargestellt fanden. Ich könnte ewig so weiter vorlesen, aber lest mal selbst. Wir stellen den Link zum Account nochmal in die Shownotes. Es ist wirklich toll zu lesen, diese Leserunden, wenn man das Buch selber gelesen hat. Da wird natürlich am Ende dann verraten, was da passiert. Also es gibt Spoiler, wenn man es nicht gelesen hat, ist nicht so empfehlenswert. Aber wenn, finde ich es total interessant, weil da einfach so diskutiert wird über die Figuren. Das hat mir total Spaß gemacht, auch mal zu lesen, was sagen andere zum Beispiel zu dieser Passage, die du angesprochen hast, die wir jetzt nicht verraten können, worum es da geht. Ist einfach nochmal eine ganz andere Rezeption von Literatur.
Eben, also wäre das erste Buch nicht so toll gewesen, hätten wir das zweite wahrscheinlich auch noch besser gefunden, als es ist. Wenn ihr es auch lesen wollt, aber vielleicht nicht die 24 Euro dafür ausgeben wollt, ab Montag könnt ihr das Buch vorgelesen hören auf NDR Kultur. Da läuft das um 8.30 Uhr immer in der Reihe am Morgen vorgelesen. Kann man auch 7 Tage nachhören.
Das Hörbuch ist allerdings nicht von der Autorin selbst
gelesen. Nicht von Caroline Wahl selbst gelesen, nein. So viel zu unserem Bestseller. Doch, sehr viel Einigkeit.
Wir sind doch einigermaßen einig. Hätte ich gar nicht gedacht.
Hättest du erwartet, dass ich es gar nicht mag?
Ich dachte, dass du mit mir über Klischees und so diskutierst. Aber gut, ich freue mich.
Okay, lass uns über Klischees. Nein, das machen wir später. Wir haben ja noch mehr Bücher mitgebracht.
Sehr viele Bücher. In unseren Spezialfolgen haben wir immer extra viele Bücher dabei.
Zum Beispiel eines, das das Meer auch schon im Titel trägt. Die eigentümliche Vorliebe für das Meer, so hätten wir eigentlich unsere Folge nennen können. Die eigentümliche Vorliebe für das Meer von Gregor Henz. Und es beginnt gleich sehr vielversprechend. Eine Stadt ohne Wasser ist traumlos, sie hat nichts zu verbergen, es gibt nichts zu entdecken. Genau dort, auf der weit hervorschießenden Mole, wo sich Menschen aus aller Welt versammelt haben, um die Wellen nach Tümmlern und Walen abzusuchen, genau da spielt dieses Buch. Und zwar spielt es in einer Hafenstadt, Nam Van heißt sie, eine fiktive Hafenstadt, die man aber relativ schnell irgendwo in der Gegend von Hongkong einordnen kann. Und in dieser Stadt gibt es eine Familiendynastie, die herrscht. Sie besitzt ein Hotel und noch wichtiger, sie besitzt ein altes Restaurantschiff, das zum Imperium dazugehört und wo sich die Reichen und Schönen trafen, wo man heute noch auf dieses vor sich hin rostende Schiff schaut und denkt, damals bei unserem ersten Date, da sind wir gewesen, da gab es alles in Überfluss und jetzt ist dieses Schiff langsam ein Wrack auf dem Weg. Und es gibt zu diesem Imperium noch die Erbin, Benedita, die Stadt aber verlassen hat und in eine andere Hafenstadt gezogen ist, nach Geest, nach Norddeutschland. Auch eine fiktive Hafenstadt, wo man relativ schnell eigentlich jede Hafenstadt hier aus dem Norden wiedererkennen könnte. Und nun aber lädt ihr Onkel Gabriel sie ein, zurückzukommen, um dieses Restaurantschiff auf seiner letzten Reise zu begleiten. Und nicht nur Benedita kehrt zurück, sondern mit ihr eben auch all die Erinnerungen, all die dunklen Geheimnisse, die es in der Familie gab, die hat sie mitgebracht. Und dann wechselt die Geschichte zwischen diesen Perspektiven. Wir sehen, wie Benedita sich erinnert, wie ihre Jugend war, warum sie unbedingt weg wollte damals aus Namwan und warum sie jetzt vielleicht sich traut, wiederzukommen. Und wir erfahren, wie Gabriel versuchte, sich gegen seinen autoritären Vater aufzulehnen, gegen seinen starken Bruder, der alles immer in die Hand nahm, wie er die Welt umsegelt hat und am Ende eben versucht, als einziger dieses Familienimperium weiterzuführen. Wir haben also zwei Städte, zwei Charaktere, nüchtern Norddeutsche und leidenschaftlich asiatisch, passt das aber leidenschaftlich aus dieser Dynastie, und eine Sprache, und das fand ich so faszinierend, die durchwoben ist von Metaphern über Schiffe und Essen. Denn um beides geht es hier. Und von denen gibt es ganz, ganz viel. Das Wrack zum Beispiel, das wird ja auch auf eine Person angewandt, was dann zum Untergang dieser Person führt. Noch eine Schiffsmetapher. Also all dies schwimmt quasi unter der Oberfläche in diesem Buch mit. Und so wandern wir zwischen zwei Welten und gehen immer, immer, immer tiefer, bis endlich das dunkle Familiengeheimnis enthüllt ist.
Ah, das hätten wir so einen kleinen Metapher-Entschlüsselung machen können hier. Ich bin allerdings, ich habe es ja auch angefangen, ich bin nicht bis zur Enthüllung des dunklen Geheimnisses gekommen. Ich bin echt schwer reingekommen in dieses Buch. Ich fand sehr viele Namen, sehr viele Orte und sehr viele Zeitebenen. Und ich habe mehrmals wirklich mit Goodwill angefangen und habe dann nochmal ein Kapitel zurück nochmal angefangen. Und irgendwann dachte ich so, sorry, ich finde mich einfach nicht durch. Mhm. Es ist irgendwie nicht mein Buch gewesen. Hast du das so in eins durchgelesen? Vielleicht habe ich auch zu lange Pausen gemacht dazwischen.
Ich habe es in einem Stück oder an zwei Stücken durchgelesen. Und du hast recht, es ist schon ein Puzzle. Man braucht eine Weile, um zu verstehen, wer eigentlich mit wem. Also am Anfang tauchen ganz viele Personen auf und irgendwann merkt man, ach, der war ja gar nicht mit der zusammen, sondern mit einer anderen. Und das erklärt sich dann auch. Also es wird alles aufgelöst, aber es ist am Anfang etwas verwirrend. Am Anfang schlagen die Wellen quasi erstmal über einen zusammen und alles kommt auf einmal hoch. Und langsam, langsam, wenn dann die Gisch zurückgeht, dann sieht man klarer und dann entwickelt sich die Geschichte. Aber ich verstehe, also man muss schon etwas Entdeckerfreude gerade am Anfang und etwas Geduld mitbringen.
Ja, und ein Personenverzeichnis hätte vielleicht geholfen. Aber es ist gut geschrieben. Also ich habe es vom Stil her habe ich es eigentlich gerne gelesen. Ich war vielleicht ein bisschen zu ungeduldig, weil wir auch sehr, sehr viele Bücher gelesen haben vor der Tour. Also wirklich sehr, sehr viele Bücher. Ich habe ein ganz anderes Buch mitgebracht. Der Brighton Schwimmclub von Josie Lloyd. Das hatte ich in meinem Märzurlaub mit in England, weil ich einfach, das muss ich einfach mit nach England nehmen. Ich meine, allein schon, wie das Cover aussieht, da ist ja dieser berühmte Brighton Pier drauf, dann diese Schrift auch in diesem Vergnügungspier-Schrift, Brighton, so ein bisschen haptisch auch, herrlich. Ich musste es mitnehmen. Es handelt von 5 Frauen zwischen 20 und 70, die treffen sich jeden Morgen am Strand von Brighton und schwimmen, egal wie das Wetter ist, zu jeder Jahreszeit, auch wenn es regnet, auch wenn es ganz kalt ist. Jede dieser Frauen hat irgendwie so ihr Päckchen zu tragen. Eine hat eine falsche Entscheidung getroffen, eine hat einen obdachlosen Sohn, den sie sucht, eine wurde von ihrem Ehemann betrogen, eine von der Familie ausgenutzt, eine hat keine Traute fürs Coming Out, dann von einer ist der Mann gestorben. Und die helfen sich jetzt alle gegenseitig und fast alles wendet sich natürlich, man ahnt es, wenn man diesen Cover sieht, zum Guten. Ich fand es dann tatsächlich, als ich es gelesen habe, erst ein bisschen zäh und für meinen Geschmack auch ein Tick zu esoterisch. Vor allem Helga, eine der Protagonistinnen, verteilt sehr viele Lebensweisheiten à la: In den Wechseljahren verwandelst du dich von einem Mädchen, das mit dem Mond und seinen Zyklen verbunden ist, in eine Frau, die sich den langsameren Rhythmen von Mutter Erde angleicht. Da dachte ich so, okay, ist klar. Plus, praktisch alles in diesem Buch wird durch Kaltwasserschwimmen geheilt. Mhm. Okay, weiß ich jetzt auch nicht, ob das sehr realistisch ist. Aber dann nahm das Buch dann doch irgendwie an Fahrt auf und wird dann ein angenehm englischer Unterhaltungsroman, wie ich ihn sehr gerne im Urlaub lese. Und ich habe echt viel übers Kaltwasserschwimmen gelernt. ich fand es vorher schon faszinierend, wie Leute das schaffen. Und ich war ja nun da an der englischen Küste in Cornwall und habe da wirklich Leute gesehen. Da war es, wie gesagt, im März. Das Wetter war ganz gut, aber das Wasser, keine Ahnung, es war bestimmt extrem kalt. Also weit davon entfernt von Wasser, in das ich mich normalerweise stürzen würde. Und da waren auch dann wirklich so Frauen, vor allem Frauengruppen, manchmal auch Männer, die dann da geschwommen sind und ganz gelöst hinterher bei warmem Tee vermutlich und sich danach in eine sogenannte Dry Rope eingehüllt haben. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Hast du es schon mal gehört?
Habe ich Dry nie Rope. Gehört.
Das ist so ein gefütterter Regenmantel, lang und weit. Und zwischenzeitlich war es auch sehr kalt in England, war ich kurz davor, mir so ein Ding zu kaufen. Die sind irrsinnig teuer. Kommt auch hier im Buch vor. Wäre das, also würdest du im kalten Wasser schwimmen?
Ich habe das früher wirklich viel gemacht.
Wirklich?
Ja, ich bin ja aus Schleswig-Holstein und wir hatten diesen Brauch, zumindest wurde mir damals erzählt, es sei der Brauch, dass man am ersten Sonntag des Jahres in der Ostsee badet.
Ja, das ist ein Brauch.
Und das habe ich mehrere Jahre, also 6 Jahre oder so gemacht.
Also aber nur einmal im Jahr.
Ja, immer den ersten Sonntag im Jahr, also der erste Sonntag im Januar, den waren wir dann immer kalt baden. Und ich habe auch immer behauptet, deswegen werde ich nie krank.
Also von einmal, das möchte ich quasi aus, das würde auch Helga
ausschließen. Ich hatte auch keine Dry Rope und ich wurde dann auch krank, aber ich habe es zumindest behauptet. Inzwischen schwimme ich, also kalt macht mir gar nichts aus, aber ich schwimme nicht mehr so gerne im Meer, weil ich bin einmal, das kennt ihr vielleicht, ich bin einmal in so eine Qualle reingeschwommen und das hat mich so zusammenzucken lassen, dass ich mich dann lange nicht mehr ins Meer hineingetraut habe beim Schwimmen. Und im Freibad, da schwimmt man zwar auch in Dinge rein, aber ich weiß dann zumindest, das ist keine Qualle.
Achso, aber kalt stört dich nicht.
Kalt stört mich dann gar nicht.
Also kalt stört mich immens. Aber als ich das Buch gelesen hatte und die Leute da gesehen habe, da war ich wirklich, wirklich kurz davor, mich in die Fluten von Newquay zu stürzen. Habe ich aber doch nicht gemacht. Und bisher, also ich war ja letztes Wochenende an der Ostsee, nicht hier in Stralsund, sondern in Scharbeutz. Da bin ich auch nicht ins Wasser gegangen, obwohl das Wetter sehr gut war. Aber 12 Grad, nee, also das ist weit weg von meiner Wohlfühlwassertemperatur, das kann ich nicht machen. Aber ich glaube, nach der Lektüre dieses Buches würdest du wahrscheinlich noch weniger gerne im Meer schwimmen, weil man da auch einiges über das englische Abwassersystem lernt, was nicht so erfreulich ist. Und danach dachte ich so, ach, vielleicht schwimme ich einfach gar nicht in England.
Ja, auch da war ich schon im Meer und auch das, du hast es erwähnt.
Genau. Also Josie Lloyd, der Brighton Schwimmclub, übersetzt von Brigitte Heinrich, erschienen bei Insel Taschenbuch, 430 Seiten, 18 Euro. Wenn man mal was Nettes zwischendurch sucht. Und ich habe dann auch von vielen Leuten gehört, boah, ich fand's super, weil da so viel übers Kaltwasserschwimmen geschrieben wird. Und das mache ich auch selbst. Also vielleicht hat man im Bekanntenkreis Leute, die das machen, dann ist das auf jeden Fall ein super Geschenk. Ich wollte gerne nochmal, wo wir hier unter diesen Walen sind, gerne nochmal so ein bisschen mehr Meeresfeeling haben für uns mit der richtigen Atmo. Wir sind ja vom Radio und da haben wir natürlich für alles die richtige Atmo. Hört man, ne? Ozean. Kommt mir doch gleich ein bisschen besser in Stimmung. Was verbindest du denn eigentlich mit Meer, außer nicht im Meer schwimmen?
Sowas hatte ich mal auf einer Meditations-CD, glaube ich. So ein Meeresrauschen.
Zusammen mit den Gesängen der Buckelwale.
Ja, und dann verbinde ich damit lange Nächte am Strand sitzen, aufs Wasser hinausschauen und nachdenken.
Und bist du eher Typ Ostsee, keine Gezeiten oder fast keine, oder Typ sehr viel Gezeiten? Großer Tidenhub, wie wir Fachleute sagen.
Ja, wenn ich ans Meer fahre, will ich auch mehr. Also lieber die Ostsee.
Achso. Ah, sehr gut. Ja. Und wie stehst du zu Schiffen allgemein? Kannst du gut auf dem Boot fahren?
Ich kann gut auf dem Boot fahren. Kreuzfahrtschiffe sind nicht so meins. Das ist mir zu wenig Schiff und zu viel
Gebäude.
Ja, vielleicht. Ich habe Freunde, die haben so ein altes Segelboot restauriert und machen damit Touren. Und da bin ich bis jetzt immer nur am Hamburger Hafen beim Hafengeburtstag mitgefahren. Aber die bieten auch an, einmal die ganze Ostsee hochzufahren bis irgendwo in Skandinavien. Und das würde ich gerne mal ausprobieren. Aber auch da sagen sie, wir ernähren uns von dem, was aus dem Meer kommt.
Oh,
das war bis jetzt wirklich immer der Hinderungsgrund.
Das ist sehr ungünstig für dich.
Deswegen,
vielleicht kannst du ein paar Haferkekse mitnehmen, die halten sich auch sehr gut.
Du könntest mir so ein Päckchen schnüren und ich kaufe dir eine Dry Rope dafür.
Das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Deal.
Also ich mag Schiffe, ich bin gerne auf dem Meer, aber ich komme auch gerne wieder zurück.
Ich bin ehrlich gesagt noch nie mit einem, so einem kleinen Boot irgendwo hingefahren, wo ich das Land nicht mehr sehen konnte.
Noch nie?
Nee, nicht mit so einem kleinen Segelschiff, mit der Fähre ja. nach England zum Beispiel oder nach Helgoland. Aber ich weiß nicht, wie ich auf so einem Segelschiff drauf wäre. Und ich war auch noch nie auf einer Kreuzfahrt. Du?
Nein.
Gut, haben wir das schon mal geklärt? Dann können wir jetzt tiefer einsteigen in ein sehr besonderes Kreuzfahrtbuch. Das ist ja gar nicht so ein typisches Kreuzfahrtbuch. Es ist nicht Sebastian Fitzek.
Nein.
Passagier 21, 221 oder irgendwas mit 21. Mhm. Danach möchte man auf keinen Fall mehr eine Kreuzfahrt machen.
Es gibt doch auch dieses schöne Buch von, na, wie heißt der?
Ah ja,
David Foster Wallace. Ne? Kreuzfahrt, das nächste Mal lieber ohne mich, so
schrecklich
ungefähr.
Schrecklich amüsant, aber das nächste Mal ohne mich.
Vielleicht genau. Sollten wir es einmal ausprobieren.
Das ist so ein bisschen auch meine Haltung zu Kreuzfahrt.
Aber auch in diesem Buch, das Meer von unten, von Marie Dariussec, sagt sich die Protagonistin Rose wahrscheinlich nach dieser Kreuzfahrt in Zukunft lieber ohne mich. Mhm. Sie will eigentlich mit ihren beiden Kindern Urlaub machen. Ein bisschen durch das Mittelmeer fahren, sich unterschiedliche Länder anschauen. Akropolis ist Pflichtprogramm, das müssen die Kinder mal gesehen haben, wenn man schon mal in der Gegend ist. Und zwischendrin freut man sich, dass es ein gutes Buffet gibt, gutes Programm und bequeme Betten und nette Menschen. Und dann passiert aber ein Unglück. Sie merkt es nachts, irgendwas ist los, Menschen rennen über Deck, Ärzte werden herbeigerufen. Das Kreuzfahrtschiff ist mit einem Flüchtlingsboot kollidiert und nun versucht man, die Menschen von dem Boot nach Möglichkeit zu retten und auf das Kreuzfahrtschiff zu holen. Mit einigen klappt das, einige nicht. Es werden auch Leichen aus dem Meer gefischt. Und Rose sieht das und hat das Gefühl, sie muss doch irgendetwas tun. Sie ist keine Ärztin, alle um sie herum entpuppen sich plötzlich als Ärzte und können helfen, sie nicht. Sie sieht aber dann einen Jungen, der sie irgendwie an ihren Sohn erinnert, geht auf ihn zu und beschließt, diesem Jungen will ich helfen. Und schnürt ihm eben ein Vorratspaket, wo nicht nur Kleidung drin ist, sondern auch das Handy ihres eigentlichen Sohnes, das sie ihm mitgibt. Und als sie dann abgeholt werden, von der Küstenwache weitergebracht werden, erst nach Lampedusa, kann sie immer nachverfolgen über dieses Handy, wo er sich denn befindet. Und so halten sie Kontakt. Und so verfolgt sie eben auch seinen Weg weiter. Sie sieht, wie er irgendwann nach Frankreich kommt, da spielt das Ganze. Sie sieht, wie er irgendwann an das nächste Meer kommt, nämlich den Ärmelkanal, den er überqueren will. Und wieder vor der Frage steht, wie soll er das denn schaffen? Und für Rose, die wirklich bis dahin ein Leben geführt hat, das jetzt nicht wunderbar war. Es gibt schon die Punkte, mit ihrem Mann läuft es nicht mehr ganz so gut, das Haus ist nicht so schön, die Tochter hat eine Allergie. Also es gibt schon viele Punkte, mit denen sie sich rumschlagen muss.
Einiges
aber
läuft nicht so gut.
Einiges läuft
Haus nicht so gut. Scheiße, Tochter hat Allergie.
Ja, und trotzdem merkt sie, im Vergleich zu dem, was dieser Junge und die anderen auf dem Boot erlebt haben, sind das doch eigentlich vernachlässigbare Probleme. Und sie versucht, das irgendwie wieder ins Reine zu bringen. Schafft es auch, ihre Familie unterstützt sie irgendwann, aber dieses aus der Bahn geworfen werden, das fand ich sehr stark beschrieben. Was macht das, wenn man plötzlich wirklich mit etwas konfrontiert ist, was man aus den Nachrichten kennt und jetzt persönlich gefordert ist, weil es nicht mehr eine große Menge anonymer Menschen ist, sondern der eine Junge, Youssef heißt er, glaube ich, zu dem sie einen direkten Kontakt aufgebaut hat.
Younes
heißt er. Ein sehr kurzes Buch, das am Ende auch ein bisschen esoterisch wird, das scheint gerade im Trend zu sein. Das aber mich sehr, sehr ins Nachdenken gebracht hat und ich finde mit sehr überzeugenden Charakteren. Ich bin bis zum Schluss gespannt dabei geblieben.
Ich habe mich extrem darüber aufgeregt, dass sie einfach das Handy ihres Sohnes diesem anderen Jungen gegeben hat. Das ist ja noch nett. Aber sie hat dem Sohn dann das nicht gesagt auf dem Kreuzfahrtschiff, sondern hat den ganzen Tag verzweifelt sein Handy suchen lassen, weil sie und sagte so, ja, ich weiß auch nicht, wo das ist. Ja, das mache ich auch manchmal, wenn ich irgendwas aber nicht ein Handy. Also wenn ich so ein selbstgemaltes Bild nicht wiederfinde, dann sage ich schon auch manchmal, ich weiß auch nicht so genau, wo das ist. Aber so ein Handy, das fand ich schon brutal.
Ja, sie hat ja auch ein schlechtes Gewissen und sie kauft ihm ja auch ein neues.
Sie kauft ihm
ein
neues, aber der arme Junge hat erstmal echt anderthalb richtig schlechte Tage. Das hat mir sehr leid getan.
Aber er ist auf einem Kreuzfahrtschiff, also da kann man sich ja beschäftigen.
Ich fand diese Beschreibung der Kreuzfahrt fand ich wahnsinnig gut von ihr. Das war einerseits total poetisch beschrieben und andererseits aber auch richtig witzig. Passage, als sie, wo ich direkt wieder dachte, oh Gott, das ist eigentlich mein persönlicher Albtraum, so eine Kreuzfahrt. Es geht um Landgänge. Barcelona hatte sie sich geschenkt, Rom ebenfalls. Was konnte man in 10 Stunden schon machen? Davon 4 im Bus. Athen wäre aber ein Muss. Sie würden den Parthenon besichtigen. Allein der Gedanke erschöpfte sie. Also diesmal will eigentlich gar nicht von diesem schrecklichen Schiff runter. Aber man muss ja irgendwie, damit man auch die entsprechenden Fotos vorzeigen kann. Das fand ich schon echt gut getroffen.
Also Kreuzfahrt von oben betrachtet, das Meer, ein ganz anderes Buch. Es heißt zwar das Meer von unten, aber wir blicken von beiden Seiten auf das Meer.
Ja, der Titel hat mich zwischenzeitlich ein bisschen irritiert.
Ich glaube, das ist eine Metapher. Ich glaube, es geht auch darum,
mit Sicherheit ist es eine Metapher.
Dass sie auch immer tiefer hineingezogen wird in den Strudel.
Auf jeden Fall ist das eine Metapher. Das
sind echt lecker, die Kekse, wenn man da mehr von isst.
Ja, sie gewinnen mit der Zeit. Ja, und die sind so leicht herzustellen und sie bestehen quasi nur aus Haferflocken. Haferflocken weiß man ja, auch ohne auf den Hybriden gewesen zu sein, ist ein sehr, sehr gesundes Lebensmittel.
Ich habe auch immer noch keine Schokolade gefunden.
Die ist da drin aufgegangen. Ich habe zwei Chargen gebacken, wenn du es genau wissen willst. Bei der ersten war ich zu ungeduldig und habe die Schokolade in den noch heißen Teig gemischt. Ich kühle eigentlich nie den Teig, wenn das im Rezept steht. Das dauert mir immer alles viel zu lange. Hat auch noch nie geschadet. Aber in diesem Fall führte es dazu, dass die Schokolade sich mit dem Restteig verbunden hat und dann ist es einfach nur so ein brauner Teig. Und das ist die zweite Charge. Ja. Da habe ich dann gekühlt und da kann man auch die Schokolade sehen.
Sehr gut, dann spare ich mir die zweite Charge gleich mal für das Quiz auf.
Kleiner Exkurs nochmal. Nee, ich habe noch Whisky. Wir stoßen am Ende nochmal an, würde ich sagen. Vielleicht erst, wenn wir alle Bücher fertig vorgestellt haben. Mein zweites Buch, was ich mitgebracht habe, ist ein Kinderbuch, Der verschwundene Wal. Ich meine, das musste ich mitbringen hierher, oder? Hier ein Wal auf dem Cover und ein Wal über mir. Also besser geht's eigentlich gar nicht. Hannah Gold ist eine britische Kinderbuchautorin. Ist noch ein Geheimtipp. Also wer Kinder so 10, 11, 12 zu Hause hat oder im Bekanntenkreis und mal was verschenken will, Hannah Gold, jetzt schon mal merken. In diesem Buch geht es um Rio, dessen Mutter an Depressionen leidet und sie muss ins Krankenhaus in London, da wohnen die. Eine längere Zeit muss sie ins Krankenhaus, deswegen muss Rio zu seiner Großmutter Fran nach Kalifornien. Und diese Großmutter kennt er kaum, denn Fran und Rios Mutter haben sich zerstritten, irgendwann in der Vergangenheit. Warum, weiß Rio noch nicht, erfährt er natürlich im Laufe des Buches. Und als er in Kalifornien ankommt, ist eigentlich alles total schön. Ich meine, Kalifornien, hallo, Strand, super, Strandhaus und so weiter. Aber er ist bockig. Er leidet unter der Trennung von seiner Mutter und will sich einfach nicht wohlfühlen da. Und deswegen bleibt er auch die ganze Zeit im Haus, in dem alten Zimmer seiner Mutter und findet da eines Tages ein altes Skizzenbuch seiner Mutter. Und dieses Skizzenbuch ist voller Wale, voller Zeichnungen von Walen. Und er sieht, dass seine Mutter immer wieder einen bestimmten Wal gezeichnet hat, einen sehr besonderen Wal. Der sieht ganz besonders echt aus, guckt fast menschlich. Und in der Ecke des Bildes ist der Name des Wals so in Handschrift geschrieben, Weißschnauze. Und Rio erinnert sich dann, dass seine Mutter schon immer fasziniert war von Walen und hat dann die Idee, dass er über diese Begeisterung, über die ganzen vielen, vielen Kilometer, die ihn von seiner Mutter trennen, mit ihr verbunden bleiben kann. Dass das irgendwie so ein gemeinsames Ding von ihnen ist. Und deswegen will er mehr über Wale wissen und fährt dann auch mit Fran ins Walmuseum und freundet sich mit Marina an, einem Mädchen, das er trifft, und deren Vater bietet Waltouren für Touristen an. Und da fährt Rio dann eines Tages mit und entdeckt tatsächlich diesen Wal, Weißschnauze. Er erkennt ihn auch sofort und denkt, das ist ein Zeichen, apropos esoterisch, da sind wir wieder, das ist ein Zeichen, er will Fotos von Weißschnauze machen, macht er dann auch. Und die schickt er an seine Mutter und dann muss sie ja wieder gesund werden. Und dann gerät Weißschnauze in Gefahr und Rio spürt es und besteht darauf, dass eine Rettungsaktion initiiert wird mit dem Vater von Marina. Und da kommt dann eben auch Fran ins Spiel. Da fahren die dann mit dem Boot und versuchen, Weißschnauze zu retten. Es klingt fast so ein bisschen nach Fantasy, aber es ist eigentlich eine komplette Alltagsgeschichte mit so einer ganz leichten magischen Note. Mhm. Und es ist eher so das magische Denken von Kindern, was Hannah Gold da beschreibt. Es schrammt manchmal leicht an der Kitschgrenze. Aber sie beherrscht diese Balance, finde ich, total gut zwischen anrührend und kitsch.
Fand ich auch. Ich war überrascht, dass du es mochtest, weil du dich eigentlich mit diesem Magischen eher etwas schwer tust, wenn sowas da reinkommt.
Ich bin schon manchmal ein bisschen empfänglich dafür. Wie gesagt, also es muss irgendwie so passen und ich fand, es passte einfach sehr, sehr gut hier. Es ist eine zu Herzen gehende Geschichte und dann dieses grandiose Setting in Kalifornien mit diesem Touristenboot, die dann wirklich Wale treffen und wie sie das beschrieben hat. Ist spannend und gut erzählt, finde ich. Und eben aber ist wirklich auch für Kinder ab 10 trotzdem halt leicht zu lesen.
Ja, und ich mochte besonders diese Verbindung, die sich dann aufbaut zwischen ihm und Wal. Also klar, es klingt auf den ersten Blick nicht so realistisch, aber dann lesen wir doch auch immer wieder von Studien, wo ein Delfin wirklich einen gestrandeten Segler an den Strand bringt oder ähnliches. Also dass ich schon glaube, da mag eine Kommunikation stattfinden können. Und das fand ich sehr toll beschrieben, wie der Junge dann auch ein ganz anderes Gespür für Natur kriegt, für das Meer kriegt und für diesen Wal. Also es ist natürlich auch eine bewegende Geschichte, weil die Familiengeschichte dahinter ist, aber es ist auch ein tolles Buch, um Kinder für die Natur und für das Meer zu begeistern.
Ja, genau, das hat eben so beides. Eine spannende Geschichte, es hat was mit Familie und Freundschaft zu tun und eben auch ganz viel mit Tieren und Kinder lieben wir eigentlich. Alle Kinder lieben Geschichten mit Tieren. Ich ja eigentlich nicht so sehr, aber da bin ich total mitgegangen. Das erste Buch von Hannah Gold, was in Deutschland erschienen ist, war über einen Der letzte Eisbär heißt das. Und da ging es auch um die Connection zwischen einem Mädchen und einem Eisbären. Das war auch ganz, ganz toll. Und da war ich auch von mir selber überrascht, dass ich das so toll fand, ehrlich gesagt. Aber ja, also Geheimtipp, Hannah Gold unbedingt merken. Der verschwundene Wal, übersetzt von Silke Hachmeister, erschien im Verlag von Hacht. 18 Euro kostet es. Und es hat ein wunderschönes Cover mit Wal und goldener Schrift. Jetzt haben wir schon über Wale gesprochen. Ja. Jetzt wechseln wir mal die Meerestierart. Kleine Quizfrage für euch zwischendurch. Welches Tier hören wir hier? Weiß es jemand?
Für mich war das ein Gepard.
Wir reden über Meerestiere. Aber vielleicht ein Seegepard.
Ein Seegepard?
Sein.
Vielleicht ist es ein Heuler.
Vielleicht ein Heuler, also ein Babyseehund. Ja. Oh, ich habe so viel Fachwissen. nein, noch eine Idee?
Ich wäre auch bei Robbe gewesen.
Hier vorne ist noch ein Tipp.
Ich hätte jetzt gesagt, das ist eine Möwe.
Wie bist du darauf gekommen?
Na, ich wohne hier, man kennt das.
Ah, hast du schon mal gehört? So ein, wie ich finde, es klingt wirklich nicht besonders typisch nach Möwe, oder? Es ist eine Schmarotzerraubmöwe gewesen.
Ja.
Und ist ein Begriff, ne? Ist doch ein Begriff.
Aber die gibt es hier, eine wahre Geschichte. Ich wollte den Whisky besorgen und verließ deswegen das Ozeaneum, um schnell nochmal zum Supermarkt zu laufen. Hatte links ein Brötchen, rechts mein Handy, um den Weg zu finden. Und plötzlich hatte ich links eine Möwe. Ja.
Das
muss eine Schmarotzerraubmöwe gewesen sein.
Genau, und diesen schönen Ton habe ich in unserem unendlichen Archiv gefunden. Da habe ich nämlich mal geguckt und war überrascht, wie viele verschiedene Möwen es gibt. Ich liebe ja das Archiv, besonders wenn man so alte Aufnahmen durchhört. Da steht dann immer dabei, vom Schnürsenkel, also von so einem Tonband, dann digitalisiert irgendwann. Und da habe ich euch mal ein paar Möwen jetzt zusammengeschnitten. Bitte mal genau hinhören. Ich wusste wirklich nicht, wie unterschiedlich Möwen klingen.
Silbermöwe. Falkenraubmöwe. Zwergmöwe. Korallenmöwe. Schwarzkopfmöwe. Dünnschnabelmöwe.
Eat, Read, Sleep, der Naturkunde-Podcast.
Ja, ich sehe schon, was wir heute Abend machen werden. Wir sitzen am Hafen und identifizieren Möwen.
Dünnschnabelmöwe hat mir sehr gut gefallen. Und allein, wie der das vorher immer so ansagt, damit man halt auch weiß, was das ist. So ist unser altes NDR-Archiv. Ist doch zauberhaft, oder nicht?
Großartig, ja. Aber kommen wir zurück zur Literatur.
Kommen wir zurück zur Literatur. Kurzer Exkurs.
Auch Möwen gibt es in der Literatur. Und um einige Möwenarten geht es in diesem kleinen Buch aus der Reihe Naturkunden. Kennt ihr vielleicht, da haben wir schon mal die Quallen vorgestellt mit Dörte Hansen gemeinsam. Es gibt auch die Heringe, die der gleiche Autor Holger Teschke schon verfasst hat, ein Buch über die Heringe. Und hier geht es jetzt eben um Möwen. Und zum einen gibt es Porträts von Möwen, einige, die haben wir gerade gehört. Zum anderen erzählt Holger Teschke, was alles mit Möwen verbunden ist. Aberglauben, Sagen, Mythen. Es beginnt mit dem starken Satz, in jeder Möwe haust die Seele eines toten Seemanns. Das erzählt man sich auf See. So geht es gleich los. Aber auch die Möwe in der Literatur. Welche Möwe fällt dir sofort ein, Katharina?
Jonathan.
Die Möwe Jonathan, die übrigens nicht das beste Kinderbuch ist, empfiehlt er. Es gibt ein anderes, das besser sein soll. Oder von Tschechow die Möwe. Sehr viel Recherche, sehr viel Funfacts über Möwen, sehr viel Funfacts über Literatur. Und ein Funfact, schon mal als Vorwarnung, habe ich mir nachher auch für unser Quiz noch rausgesucht.
Oh.
Also, wer schon immer etwas über Möwen wissen wollte, Gutes wie Schlechtes, oder wer jemanden kennt, der mehr über Möwen wissen sollte, für den ist dieses Buch das Richtige.
Genau, und der Autor Holger Teschke ist auf Rügen geboren und ist auf Fischkuttern zur See gefahren. Also ein Mann vom Fach, muss man sagen. Aber auch Holger Teschke brauchte Beratung. Und da hat er beim Ozeaneum angefragt. Und zum Glück konnte jemand helfen.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Dorit Liebers, Kuratorin am Deutschen Meeresmuseum, das ist sozusagen die Dachorganisation, zu der auch das Ozeaneum gehört, richtig?
Richtig.
Was wollte denn Holger Teschke nun wissen als erstes?
Also ich kannte Holger Teschke schon vorher. Wir haben uns nicht erst über die Möwen kennengelernt. Und im Grunde genommen wollte er alles wissen. Angefangen von Literatur, damit ging es los, welche Literatur ich ihm empfehlen würde. Und die Liste wurde immer länger. Bis hin zu, wie Möwen rufen und wie man sie unterscheidet. Also er wollte alles wissen. Also wir haben unendliche Telefonate geführt, uns getroffen. Wir waren in der Bibliothek, wir waren zusammen in unseren Sammlungen hier am Deutschen Meeresmuseum. Wir haben uns in Berlin getroffen, die größte Naturkundesammlung am Museum für Naturkunde beherbergt, sind dort mit der Kuratorin durch die Sammlungen gekrochen, sage ich mal. Wir waren zusammen an der Küste, haben Möwen angeguckt.
Du hättest also wahrscheinlich alle Möwenschreie sofort identifizieren können. Jetzt gibt es ja hier viele Tiere. Bist du dann quasi die Möwenexpertin vom Deutschen Meeresmuseum? Ist das dein Spezialgebiet?
Es sind schon die Vögel, die Ornithologie. Ich bin hier Kuratorin für Ornithologie. Und das heißt also, alle Seevögel gehören in den Bereich dazu. Bin auch zuständig für die Reptilien, sprich die Schildkröten aus dem Sammlungsbereich. Und da liegen meine Schwerpunkte.
Mhm. Auch Seeschlangen?
Ja.
Da habe ich totale Panik, eine Seeschlange. Da würde ich, glaube ich, nie wieder ins Wasser gehen, wenn ich jemals eine Seeschlange berühre.
Passiert nicht in der Ostsee.
Nee, ne?
Kannst dich entspannen.
Wo könnte das passieren?
In den tropischen Meeren.
Ach so, ja, aber jetzt nicht hier so Europa, nein.
Na.
Ah. Guckt sie mich sehr beruhigend an. Ja, super, das ist schon mal eine gute Information für mich heute Abend.
Aber es gibt Möwen. Und als ich gerade meine Geschichte erzählte, ging so ein Raunen durchs Publikum, dass ich dachte, die Stralsunder, denen passiert es häufiger, dass hier so ein Brötchen geklaut wird. Wie
glaub
oft
ich
ist dir
nicht.
Das schon passiert, nicht?
Ich glaube nur den Touristen. Also
ah, Moment. Wie muss man denn das Brötchen halten, damit das nicht passiert? Oder einfach kein Brötchen halten draußen?
Also die Stralsunder wissen, dass sie damit nicht unter dem Sonnenschirm oder unter dem Vordeck hervorgehen, weil Möwen nur im freien Flug einen Angriff fliegen.
Aha.
Und man sieht ja, wo die Fischkutter sind und wo die Fischbrötchenverkäufer sind, dass dort immer Markisen gespannt sind. Und da sollte man auch bleiben, um das Fischbrötchen zu essen.
Wahnsinnig wichtige Information.
Mhm.
Eat, Read, Sleep, der Touristen-Podcast. Ja, super. Aber magst du, also dir klauen sie keine Brötchen, magst du Möwen richtig gern?
Wissenschaftlich gesprochen war es meine größte Herausforderung und das Beste, was mir je passiert ist, das kann ich ganz klar sagen. Ich habe ja meine Doktorarbeit über Möwen geschrieben, hatte dadurch die Möglichkeit, also ich will nicht sagen, durch die ganze Welt zu reisen, aber die halbe Welt war es schon gewesen. Ich glaube, für mich gab es kein besseres Thema als die Möwen, das kann ich ganz klar sagen. Ob sie nun den Kuschelfaktor haben für jedermann, naja gut, also da kann man sich drüber streiten, aber sie sind schon süß, die Küken, komm.
Alle Babytiere sind süß, da würde ich sofort zustimmen.
Hast du dann eine Lieblingsmöwenart?
Ich würde schon sagen, lassen wir es mal bei Silbermöwe.
Silbermöwe, ist das so die gängige?
Ja. Ja.
Die man so auf allen Bildern sieht?
Die man eigentlich, die ja überall an den nördlichen Meeren vorkommt.
Mit dem gelben Schnabel?
Mit dem gelben Schnabel. Die große.
Jetzt habe ich mir schon als Tourist geoutet mit dem Brötchen. Touristen sagen ja auch immer, ach, das ist so schön, wenn die Möwen schreien. Wenn man das immer hört, ist es dann auch noch schön oder sind sie manchmal auch einfach nur laut?
Also ich finde es super. Ich freue mich. Ich komme ja aus dem Binnenland und wohne aber nun schon ganz viele Jahre an der Küste und bin immer glücklich und happy, wenn die Möwen rufen. Meine lieben Kollegen, wenn die erzählen, morgens um 4 ging es schon wieder los, dass die Möwen gerufen haben, dann hält sich die Begeisterung bei denen in Grenzen. Ich finde es super, ja.
Mhm.
Sie rufen unterschiedlich und es gibt ja immer eine Story dahinter. Ne?
Ach
also,
ja?
Ruf ist nicht gleich Ruf.
Okay. Könntest du die Sprache der Möwen?
Ja. Also da kann man viel sozusagen schon raushören.
Klar. Zum Beispiel?
Zum Beispiel, fütter mich, ich bin noch so hilflos, aber das...
Wie klingt das dann so in etwa?
Ein bisschen weinerlich.
Ah, okay.
Aber da sind die Möwen schon so groß, dass sie natürlich schon längst selber fressen können und man hat doch Mitleid mit den Eltern und denkt, ja, geht den Möwen wie den Menschen, ne?
Also. Und noch was?
Ja, na, bei der Paarung. Guck mal, wie toll ich bin. Also,
wie klingt das dann?
Das mache ich jetzt mal nicht.
Ah, okay. Schade. Möwisch, gälisch.
Ganz nah dran.
Ganz nah dran an gälisch.
Ich weiß schon, wenn ich mal ein Buch über Möwen schreibe, würde ich dich auch anrufen.
Was war denn die ungewöhnlichste Anfrage?
Die ungewöhnlichste Anfrage von Holger war, wie schmecken denn Möwen?
Ah, und? Konntest du das beantworten?
Ja, ich konnte es beantworten. Ich habe gesagt, sie schmecken tranig.
Aus eigener Erfahrung?
Dazu habe ich geschwiegen.
Ich glaube, noch schlechter schmecken Pinguine. Katharina, da habe ich mein Buch gelesen dazu.
Ja, ich ahne, was für literarische Vorspeisen kommen können. Da gibt es zum Glück keine Bücher drüber bis jetzt. Welches ist denn dein liebstes Möwenbuch? Es werden ja ganz viele empfohlen. Die kleine Möwe Jonathan haben wir erwähnt. Was ist so dein, okay, ich sehe nicht
es.
Dein Lieblingsbuch. Welches würdest du denn allen Möwenfans oder möchte gern Möwenfans ans Herz legen?
Abgesehen von diesem natürlich.
Abgesehen von diesem Buch. Mein liebstes Buch klingt jetzt ein bisschen öde und das ist eine wissenschaftliche Buchempfehlung, ist Ernst Mayr, The Evolution of Species. Und da geht es darum, wie sich Arten entwickelt haben und dort waren die Möwen das Paradebeispiel, wie sich überhaupt Arten entwickeln, wie es dazu kommt, dass wir eben nicht nur eine Möwe haben, sondern über 60 Arten. Was gibt es da für Strategien und für überhaupt biologische Phänomene? Ernst Mayr ist Deutscher und hat das dann aber in den USA geschrieben in den 40er Jahren. Und er machte auch eine Theorie zu den Möwen und darüber habe ich mich an meiner Doktorarbeit beschäftigt und habe die widerlegt. Habe dann auch Ernst Mayr getroffen, da war 97 Jahre alt am Naturkundemuseum in Berlin und sagte, Mensch Ernst Mayr, aber ganz so war es doch nicht. Und da sagt er, das habe ich mir schon immer gedacht, klang schon auch damals ein bisschen komisch. Also Ernst Mayr ist gut zu lesen, als Wissenschaftlerin gebe ich hier mal so einen kleinen wissenschaftlichen Buchempfehlung.
Wir sind sehr breit aufgestellt, was unser Buchrepertoire angeht. Also das nehmen wir gerne an. Ja, vielen Dank, Dorit Liebers. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Nimm dir noch vielleicht einen selbstgebackenen Keks mit.
Den hier mit Schoko?
Ja, der ist gut. Der ist auf jeden Fall sehr gut.
Alles klar.
Schluck Whisky gibt es später noch.
Genau. Halt's gut,
danke, Dorit.
Halt es gut fest, wenn du rausgehst. Nicht, dass der Keks
nee,
plötzlich weg
wohl
ist.
Jetzt
danke,
nicht
dass
raus
du da
mit dem
warst.
Keks. Also dieses Möwen, kannst du es mir nochmal kurz rübergeben, das Möwenbuch? Was man nochmal dazu sagen muss, es ist einfach auch so eine schöne Haptik, auch eine tolle Farbe, blau. Und auch die Seiten an sich fühlen sich so schön an. Ist dir das auch aufgefallen?
Ist es. Und es sind Gemälde abgebildet, Kunstwerke, man sieht viele Möwen. Also wirklich ein schönes, kleines, tolles Buch. Und wir haben ja gemerkt, die Möwenlobby ist sehr groß hier. Dann kann man dieses Buch tatsächlich nur empfehlen.
Es riecht auch gut. Riechst du manchmal an Büchern?
Ja.
Ja. Also ist... Bitte, es riecht gut. Ich gebe es dir wieder zurück.
Ja, danke. So, wir haben über Möwen gesprochen und über ein Tier müssen wir jetzt noch ganz besonders sprechen, nämlich das, was hier schon über uns thront.
Wahl haben wir doch schon gesprochen.
Ja, aber wir haben ja noch ein Buch mitgebracht. Wir haben ein Buch mitgebracht, wo es um einen ganz speziellen Wal geht.
Ein Pottwal.
So ähnlich wie Weißschnauze.
Die All-Time-Favorites.
Ein weißer Pottwal, die Hauptrolle in dem, ich glaube, es ist das bekannteste Meeresbuch aller Zeiten für immer und ewig. Entschuldige Hemingway, dass ich das jetzt so sage. Aber es ist Moby Dick von Herman Melville. Mhm. Es ist sehr dick und sehr schwer. Ich versuche mal kurz den Inhalt zusammenzufassen, okay? Also, ein weißer Pottwal hat Kapitän Ahab ein Bein abgebissen. Ahab sinnt auf Rache. Er will den Wal, also Moby Dick, töten. Mit einem Schiff und einer Mannschaft macht er sich auf die Suche, findet den Wal, jagt ihn 3 Tage lang. Achtung, ich erzähle jetzt das Ende. Bitte keine Mails dazu, dass ich das Ende von Moby Dick gespoilert habe. Ein Buch, was schon relativ lange auf dem Markt ist. Ich habe mal sehr viel Ärger bekommen, weil ich verraten habe, dass eine gewisse Hauptperson bei Harry Potter in Band 5 oder so stirbt. Da gab es sehr viele böse Mails. Ich sag jetzt nicht wer. Das sage ich jetzt nicht, sonst gibt es wieder Mails. Falls man also nicht wissen will, wie Moby Dick ausgeht, bitte 5 Sekunden vorspulen. Der Wal gewinnt den Kampf. Schiff und Mannschaft gehen dabei drauf. Nur der Matrose Ismael überlebt und erzählt uns die Geschichte. Nennt mich Ismael, so der berühmte erste Satz. Mhm. Das könnte jetzt ein Abenteuerroman sein, aber... Ich sag's schon mal gleich. Diese spannenden Sachen, die ich jetzt hier eben schon verraten habe, Waljagd, Kampf, dramatisches Ende, passieren erst in den letzten 3 von 135 Kapiteln. Vorher gibt es sehr viele, sehr detaillierte Exkurse über Wale an sich, über Walfang im Speziellen, aber auch so zu philosophischen, kunsthistorischen, wissenschaftlichen und überhaupt Themen aller Art.
Was könnte ein gutes Buch mehr bieten? Ist hier, doch großartig.
Ja, hier, also ich sag nochmal hier dieses dicke Buch.
Ja.
Ne, hier, wo dieses blaue Post-it natürlich kein Eselsohr ist. Das hier, dieses schmale Ende, das ist der spannende Teil. So, das sage ich nur mal vorweg. Ja. Jan, ich meine mich zu erinnern, dass du ein großer Fan dieses Buches bist.
Ja, das erinnerst du richtig. Denn es geht ja nicht nur um den weißen Wal. Das ist so die Kurzzusammenfassung für alle, die das Buch nicht gelesen haben. Genau wie es bei Proust nicht nur um die Madeleine geht, sondern um viel, viel mehr. Der weiße Wal ist der Höhepunkt, aber davor passiert doch schon so viel. Es werden andere Wale gejagt, es fallen Menschen über Bord, es ertrinken Menschen, man trifft andere ominöse Schiffe, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Die ganze Besatzung ist so großartig beschrieben, weil auf diesem Schiff sich wirklich ganz unterschiedliche Menschen versammeln. Da gibt es einen amerikanischen Ureinwohner, da gibt es einen Schwarzen, da gibt es Queequeg, diese berühmte Figur, die über und über tätowiert ist, ein Menschenfresser, wie er genannt wird. Und die sind alle auf dem Boot und sind alle eine Einheit und es wird kein Unterschied gemacht, wer ist jetzt der weiße Mann, der in das Abenteuer geht und wer ist eigentlich jemand, der vielleicht 1851 geschrieben, vielleicht aus damaliger Sicht weniger wert sein sollte. Die sind hier alle auf eine Ebene gestellt. Auch der Erzähler nennt mich Ismael, spricht er jetzt erstmal nicht, wenn man es so klingt, nach einem typisch christlichen Vornamen. Die sind alle zusammen auf diesem Schiff, da ist so eine kleine Gemeinschaft und sie erleben doch eine ganze Menge. Und dass das aber dann philosophisch etwas überbaut wird, dass wir nicht einfach nur schauen, oh Gott, da werden Wale abgeschlachtet. Und das ist sehr blutig. Sabine hat uns auch geschrieben, sie hat es früher gelesen, heute kann sie es eigentlich nicht mehr lesen, weil sie nicht miterleben möchte, wie Wale so grausam umgebracht werden. Da gibt es seitenweise Blut und Knochen und das ist alles sehr, sehr unappetitlich. Aber man hat auch da schon die Menschen, die da stehen, Starbuck, der Maat, der drauf schaut und sagt, wie grausam sind wir Menschen eigentlich? Wie furchtbar ist das zu sehen, dass nur aus Gier dieser riesige, wunderschöne Meeressäuger umgebracht wird? Also wie viel Aktualität da auch schon drin ist. Ich fand das unglaublich spannend. Und das Finale, dass am Ende der weiße Wal auftaucht und dann auch noch gewinnt, ist das nicht toll?
Das ist also toll. Das Finale ist super. Ich habe es jetzt ein bisschen despektierlich vorgetragen. Natürlich ist das ein tolles Buch. Natürlich sind da tolle Passagen drin. Aber es ist nicht unbedingt leicht, dahin vorzudringen. Also es ist zwischendurch sehr viel Theorie über alles Mögliche.
Ja, das ist richtig. Und es kommt, glaube ich, auch sehr darauf an, welche Ausgabe man liest. Ja. Denn es heißt ja, der berühmte erste Satz, du hast eine wunderschöne, der berühmte erste Satz heißt, nennt mich Ismael. Ich habe mir dieses Buch aus dem Netz besorgt, die angeblich beste deutsche Übersetzung von Wilhelm Stürzer, Moby Dick oder Der weiße Wal. So wurde sie angepriesen. Und dann kommt der erste Satz. Als ich vor einigen Jahren, wie lange es genau her, es tut wenig zur Sache, so gut wie nichts in der Tasche hatte und von einem weiteren Aufenthalt auf dem Lande nichts mehr wissen wollte und so weiter und so fort. Und dass hier Ismael spricht, erfährt man auf Seite 30, glaube ich. Ja, das hat mich etwas irritiert, dass es offenbar so ganz unterschiedliche Übersetzungen gibt. Es gibt auch Übersetzungen, die beginnen erstmal mit 20 Seiten Wissen über Wale.
Übrigens, wo du das gerade sagst mit dem ersten Satz, ich habe hier noch für die Leute, die das ganze dicke Buch nicht lesen wollen, es gibt auch eine Graphic Novel, Moby Dick, erschien im Splitter Verlag von Jouvray und Allary und die ist wirklich super, ganz toll gezeichnet und wesentlich dünner, aber da heißt der berühmte Satz, geht, ich heiße Ismael. Das hat mich auch ein bisschen gestört.
Tja, kommt auf die Übersetzung drauf an. Oder auch gekürzt, es gibt im Dressler Verlag eine auf 300 Seiten gekürzte Version, die etwas irritierend
ist. Für Kinder,
ist.
Ne?
Ja, wahrscheinlich. Kinder. Denn ein Mensch geht über Bord und taucht in diesem Buch, in dieser gekürzten Version, 100 Seiten später wieder auf. Also vielleicht sollte man doch
weißt
einfach...
Weißt du, das hast du die auch noch gelesen?
Die habe ich auch gelesen, ja.
Ah, in der Vorbereitung hier jetzt
für, ja, ich wollte
hast du einfach
dann
mehrere Ausgaben
Versionen
von Moby Dick gelesen?
Ja, alle 37, nein.
Okay.
Ich habe dann über Moby Dick gelesen, dann habe ich diese Stelle gefunden. Das ist wirklich schon irritierend. Also am besten ist, glaube ich, man sollte, wenn man es lesen möchte, das Original lesen, auch wenn es so dick ist, auch wenn es Abschweifungen hat.
Aber ich möchte noch mal diese Schmuckausgabe ein bisschen anpreisen. Diese Schmuckausgaben, die im Koppenrad Verlag erschienen sind, die machen ja viele Klassiker als Schmuckausgaben. Das ist einfach ein toller Ansatz, denn es gibt ja ganz viel zu gucken. Wirklich, wirklich schöne und garantiert eichhörnchenfreie Illustrationen. Wir hatten einmal, was waren das? Betty und ihre Schwester. Da waren so Eichhörnchen aquarelliert drin. Das fand Daniel unangemessen für den Klassiker. Aber hier ist es wirklich geschmackvoll in Schwarz-Weiß illustriert und es befinden sich einige Gimmicks da drin, die auch sehr hilfreich sind. Und gerade wo du sagst Fachwissen, zum Beispiel hier das Leben auf einem Walfänger. So ein Glossar, wo ganz viele Wörter erklärt werden, die man wirklich nicht alle wissen kann. Oder auch sehr hilfreich, ach so, auch hier, das ist auch schön fürs Meeresmuseum, einfach mal hier so ein Pottwalskelett. Wenn man nicht gerade in Stralsund wohnt, weiß man ja nicht, wie das aussieht. Und die Besatzung der Pequod, das fand ich auch toll. Das ganze Personal mit diesen schönen Zeichnungen und dann weiß man einfach, wer ist wer. Beispiel, das ist ein schöner Ansatz für Leute, die zurückschrecken vor so einem dicken Buch.
Ja, sehr viele Seiten handeln von Illustrationen und das ist vielleicht gar nicht so verkehrt.
Was?
Für das ist vielleicht für Anne das richtige Buch. Anne hat uns geschrieben und sagt, sie hatte recht wenig Freude am Lesen, denn allein das fachmännische Segelvokabular hat sie sehr rausgerissen aus dem Lesefluss. Also Anne, probier's mal mit dieser Ausgabe. Ulla sagt, sie hat es vor etlichen Jahren gelesen und schwankte zwischen Faszination und Langeweile. Beides. Und Jürgen dagegen sagt, er hat es ungekürzt gelesen, Jürgen, also alle 135 Kapitel, und fand es faszinierend, wobei auch Jürgen einräumt, auch wenn die biologischen und maritimen Abhandlungen manchmal sehr ausführlich und damit herausfordernd sind, aber das macht für ihn den Reiz von Literatur aus.
Und das kann ich wiederum auch verstehen.
Und wir haben noch ein Experiment gerade, könnte man sagen. Monique nämlich hat uns geschrieben, sie hat es nicht gelesen. Sie hat den Film gesehen, Gregory Peck winkt am Ende, das ist ihr in Erinnerung geblieben, aber sie fand den Film ziemlich doof. Aber ihr 16-jähriger Sohn hat dann gesagt, ich möchte Klassiker lesen und sie hat es ihm geschenkt. Und nun ist er auf Seite 350 und liest noch weiter. Also ein Buch, das herausfordernd ist, das mit Sicherheit, aber man geht auf jeden Fall schlauer raus. Und ich finde wirklich, wenn man es heute liest mit unserem Bewusstsein, wie wir mit dem Meer umgehen, wie wir mit Tieren umgehen und sich dann vorstellt, 1851 hat er all das schon geschrieben, dann steht man bewundernd davor und sagt, also was sind das eigentlich schon für Gedanken, die dann philosophisch auch weitergetragen werden. Sowohl der Umgang mit dem Wal als auch der Umgang mit der Besatzung bis auf den Ahab, der ganz eindeutig ganz viele Probleme hat, ist das eben eine Einheit, die zusammensteht. Das finde ich großartig und das finde ich, kann man auch heute noch sehr gut lesen.
Ja, Moby Dick, eine Herausforderung auch für uns.
Aber eine, die sich lohnt. Und damit,
apropos Herausforderung.
Genau, kommen wir zur nächsten. Und jetzt schenke ich vielleicht doch nochmal.
Ja, nein, du musst nicht nochmal einschenken. Ich habe ja noch was. Du könntest aber noch einen Schluck aus dem Dings nehmen. Azla. Gott, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt.
Slantje
war's. Mars war's. Prost.
Das Quiz.
Entschuldige, kann ich vorher mal kurz fragen, wie viel dieser Whisky gekostet hat?
1,95 Euro.
Ja, den Verdacht hatte ich auch schon. Gut. Also, wenn ich eine Frage stelle, dann muss Jan sie beantworten, aber er darf sein ganzes Team zur Hilfe nehmen und sich beraten, bevor er eine Antwort einloggt. Mhm. Und so ist es natürlich auch bei mir. Meine erste Kategorie ist überraschenderweise Moby Dick.
Oh.
Und da habe ich jetzt noch was. Zu diesem Koppenrad Moby Dick Buch gibt es auch ein Moby Dick Quiz. Im gleichen Look. Ist das nicht hübsch? Das war sehr einfach für mich, denn wir müssen mir gar keine Quizfrage ausdenken, sondern wir können einfach mal hier die eine oder andere Quizkarte aus dem Quiz spielen. Der Roman Moby Dick basiert auf einer wahren Begebenheit. Wie lautet der Name des Wals, der als Vorlage dient?
Des Wals?
Ja, du dachtest, des Walfangschiffes. Des Walfangschiffes, ne? Viel zu einfach.
Das war die Essex, das weiß ich. Aber der Wal... Aber das weiß ja mein Team bestimmt.
Hieß er Mocha Dick? Hieß er Moby Thick? Oder Ugly Joe?
Okay, wer hat eine Ahnung?
Niemand. Das sieht gut aus
für
mein Team.
Doch, da traut sich jemand.
Das sollte Mocha Dick gewesen sein. Das habe ich irgendwo gelesen.
Mhm. Möchtest du das einloggen?
Wir loggen ein. Es ist Mocha Dick.
Und das ist richtig.
Großartig, dankeschön. Meine erste Kategorie hat was mit dem Meer zu tun, aber über Umwege. Sie heißt Töchter von Literatur-Nobelpreisträgern.
Oh, Jan.
Eine meiner Lieblingskategorien.
Seriously?
Elisabeth Mann-Borghese, Tochter von Thomas Mann, passt sehr zu unserem heutigen Abend. Warum hat sie A, eine neu entdeckte Seeigelart nach ihrem Vater Thomas Mann benannt, die übrigens auch hier zu sehen ist im Museum? B. Hat sie die Erlöse der Bücher ihres Vaters komplett zur Rettung der Meere ausgegeben? Oder C. Hat sie gemeinsam mit Greenpeace den Coastal Cleanup Day ins Leben gerufen, also wo Menschen auf der ganzen Welt an Strände gehen und Müll sammeln? Eine dieser drei Sachen geht auf Elisabeth Mann-Borghese
zurück. Das ist ja schon mal ein bisschen schade, weil das, was ich dachte, ist gar nicht dabei. Hat jemand eine Ahnung? Hier in der Mitte hat doch eine Ahnung. Du hast doch eine Ahnung, oder?
Nur vom Gefühl würde ich sagen, es ist B.
Was war nochmal B?
Sie spendete die Erlöse der Bücher ihres Vaters oder sie investierte.
Weil der Vater
sie für
das Meer so liebte.
Ich vertraue einfach aufs Publikum. Das läuft bei Wer wird Millionär auch immer sehr gut. Und logge dann einfach mal B ein.
Das ist richtig.
Yay!
Elisabeth Mann-Borgese hat ganz viel Geld da reingesteckt und ihrem Engagement wird auch zugeschrieben, dass im heutigen Seerecht die Meere als Gemeinerbe der Menschheit angesehen werden. Und sie hat auch den Internationalen Seegerichtshof in Hamburg 1996 mit ins Leben gerufen.
Okay, meine zweite Kategorie heißt literarisch-kulinarisch. Hm. 20.000 Meilen unter dem Meer ist der Unterwasserklassiker von Jules Verne. Publikum kurz mal schon mal gefragt, wie heißt das U-Boot? Nautilus, das war nicht die Frage. Am ersten Abend auf der Nautilus lädt Kapitän Nemo Professor Aronnax zum Essen ein. Es gibt unter anderem Meerschildkröte und Delfinleber, die wie Schweineragout schmeckte. Zitat. Frage, welches der folgenden Gerichte wurde im Speisesaal der Nautilus nicht serviert? A. Eingemachte Seegurke. B. Algen-Seegrassalat. C. Sahne aus Seesäugermilch oder D. Seeanemonenkonfekt.
Ich bin so dankbar, dass du Haferkekse gemacht hast. Da hinten meldet sich jemand.
Ja, also ich glaube, dass es die Seekuhsahne ist.
Die Seekuhsahne.
Sahne ja. aus Seesäugermilch.
Kann ich mich nicht dran erinnern, dass das vorkam.
Was auch immer. Das heißt, du kennst das Buch.
Ich kenne das, ja.
Sie kennt das, aber wer kann sich schon an jedes Essen erinnern, was da vorkommt?
Ja, aber umgekehrt ist das so speziell. Ich glaube, eingelegte Seegurke könnte man eher vergessen. Das liest man ja häufiger mal, eingelegte Seegurken.
Ach ja.
Aber Sahne von Meeressäugern, ich vermute auch, das bleibt in Erinnerung. Es sei denn, jemand sagt jetzt noch, ich weiß, dass es anders ist.
Also wir haben das gerade nochmal besprochen. Eine Seegurke ist ja keine Pflanze, sondern ein Tier. Ist ja keine eingelegte Gurke. Von daher würde ich das eher ausschließen. Ja.
Du meinst, das wurde nicht serviert?
Ja, da würde ich sagen, das vielleicht nicht.
Ja. Die Frage ist ja, wusste Jules Verne das?
Dass
ja,
es bestimmt. Ein Tier ist?
Der hat bestimmt auch gut recherchiert.
Okay, wenn wir jetzt uns für die Seegurke entscheiden würden, würdest du da nochmal einen Tipp geben und sagen, es könnte sich ja auch um ein vegetarisches Gericht handeln?
Es könnte sich auch um ein vegetarisches Gericht handeln. Ich weiß jetzt nicht, wie dich das weiterbringen sollte. Also Kapitän Nemo war nicht Vegetarier, aber...
Aber Andronax.
Aronnax. Andronax ist, glaube ich, eine Zahnpasta. Ah nee, das Aronal.
Nein, wir nehmen die Seegurke. So.
Ihr nehmt die Seegurke. Das ist leider falsch. Oh, I'm so sorry. Es ist tatsächlich Algen-Seegrassalat. Der wurde nicht serviert. Hätte natürlich vielleicht serviert werden können, wurde aber nicht serviert.
Das war bestimmt die Beilage, die nicht erwähnt wurde.
Ja, das kann sein.
Wir bleiben bei Meerestieren. Ich hatte ja vorhin schon angekündigt, dass ich einen Funfact aus dem Möwenbuch von Holger Teschke erwähnen will. Dort wird nämlich gesagt, die Möwe taucht an genau einer einzigen Stelle bei William Shakespeare auf, bei Timon von Athen. Die Frage ist, die jetzt kommt, Shakespeare hat über sehr viele Tiere geschrieben, auch über sehr, sehr viele Meerestiere. Welches dieser vier taucht nicht bei ihm auf, in keinem seiner Werke? Ist das der Delfin? Ist das der Wal? Ist das der Hai? Oder ist das der Oktopus?
Okay, ich wende mich meinem Team zu. Mit wem könnte ich mich mal beraten dazu? Leider sind alle Meeresmuseumsfachpersonal ist komplett in Jans Team. Ich brauche jetzt mal hier jemanden, der sich entweder mit Shakespeare oder mit Tieren auskennt oder mit dem 16. Jahrhundert. Was gab es da schon für Tiere? Was wusste man damals über Tiere? Kannte man Oktopoden? Kannte man Dirk Rossmann? Möchte niemand einen Tipp geben? Ich bin ganz auf mich allein gestellt. Dann, volles Risiko. Ich sag mal Oktopus.
Ob es den Wal wirklich gibt, ist ein bisschen fraglich. Er kommt aber vor. Bei Hamlet schaut Hamlet in den Himmel und sagt, seht ihr dort jene Wolke, die beinahe wie ein Kamel aussieht? Polonius sagt, in der Tat vollkommen wie ein Kamel. Hamlet, mich deucht sie gleicht eher eine Amsel. Polonius, klar, schwarz wie eine Amsel. Und dann sagt Hamlet, oder einem Walfisch.
Aha.
Und man ist sich einig, sie also hat viele Ähnlichkeit mit einem Walfisch.
Keine Kenntnisse über
Keine Kenntnisse, aber Walfische kommen vor. Richtig. Auch der Hai kommt vor. Hai-Zähne werden bei den Hexen von Macbeth mit in den Kessel geworfen.
Entschuldigung, ich dachte Tiere an sich, nicht in Einzelteilen. Das hättest du mal dazu sagen müssen.
Hai-Fisch-Zähne. Das haben wir nicht ausgeschlossen. Und auch der Delfin kommt vor. Bei Antonius und Kleopatra taucht er auf.
In welcher Form?
Dort,
welches Teil?
Dort ist er tatsächlich im Meer. Ich fasse zusammen, du hast recht, in allen Büchern taucht weder ein Arm noch ein Auge noch sonst etwas eines Oktopus auf.
Ein Herz, das dritte Herz.
Das kam tatsächlich nicht vor, das blieb einem anderen überlassen.
Gut, gerade noch gerettet. Schwierige Frage. Nun kommen wir zum letzten Höhepunkt der Veranstaltung.
Bestseller-Challenge, die Auslosung.
Das machen wir fast immer an dieser Stelle, dass wir aus den Titeln der aktuellen Bestsellerliste und der unabhängigen Bestsellerliste, der Bestsellerliste der unabhängigen Verlage, ein Buch auswählen, das Daniel und ich in 14 Tagen gelesen haben werden.
Ich mache ein typisches Geräusch. Ich habe die Dose extra mit hier nach Stralsund gebracht. Es sind noch einige Bücher drin. Ich würde eigentlich am liebsten für euch Save Me ziehen. Weil Mona ich so gerne Kasten. Maxton Hall geguckt habe. Und dann müsstet ihr es auch gucken und das Buch lesen.
Aber
mal sehen.
Aber es wäre doch so schade, wenn du nicht dabei wärst, wenn wir dieses Buch besprechen.
Das stimmt allerdings auch wiederum. Naja, mal gucken. Du darfst es aber aufblättern, was ich für dich gezogen habe.
Diese wunderbaren Mini-Bücher hat Katharina immer gebastelt. Die sind schon, glaube ich, so alt wie unser Podcast.
Ja, mit dem alten Logo vor allem noch drauf. Muss man neu
genau,
machen.
Man sieht, dass Daniel sie nicht in der Hand hatte, denn es gibt keine Eselsohren. Das ist das Buch.
Ich soll es lesen.
Du sollst es lesen.
Stefan Schäfer, 25, letzte Sommer. Ich sag dir was, ich hab's schon gelesen.
Und?
Sag ich nicht.
Da freuen wir uns drauf. Das hört ihr dann in 14 Tagen. Stefan Schäfer, 25, letzte Sommer.
Das war Eat, Read, Sleep aus dem Ozeaneum in Stralsund. Also, wir hatten jede Menge Spaß. Wir hatten es wirklich schön unter diesen beeindruckenden Meeresriesen. Und ihr habt jetzt ganz viele Tipps für Meeresbücher. Alle Titel, wie gesagt, in den Shownotes.
Wenn ihr das auch mal sehen wollt, dann fahrt nach Stralsund und Ozeaneum. Und wenn ihr mal live bei uns, bei unseren Folgen dabei sein wollt, dann abonniert am besten unseren Newsletter, denn da erfahrt ihr zuerst von allen unseren Terminen.
Diesen Newsletter kann man unter ndr.de/eatreadsleep-newsletter abonnieren und auch diesen Link packen wir natürlich in die Shownotes.
In 2 Wochen gibt es dann wieder eine ganz normale Studiofolge, auf die freue ich mich auch schon. Und bis dahin sagen wir Tschüss und bis bald.
Tschüss.
Eat, Read, Sleep.
Und hier kommt natürlich noch wie immer ein Podcast-Tipp für euch, diesmal passend zu unserer Deutschlandreise.
Im NDR-Info-Podcast zwischen Hamburg und Haiti nehmen euch die Reporterinnen und Reporter mit zu den unterschiedlichsten Destinationen dieser Erde, treffen Menschen, lernen andere Lebensumstände kennen und berichten von ihren Eindrücken. Ein Wal ist manchmal, glaube ich, auch dabei.
Ganz sicher. Sie bringen nämlich sowieso auch immer ganz viele Sounds aus aller Welt mit oder Atmos, wie wir sagen. Also zwischen Hamburg und Haiti, unser Reise-Podcast-Magazin, findet ihr in unserer allerliebsten Podcast-App in der ARD-Audiothek.